Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
So, jetzt habe ich noch etwas am Herzen. Tobi hat letzte Woche euch zwei Hausaufgaben gegeben, zwei Sachen, die ihr umsetzen solltet. Ich weiß nicht, wer es weiß, was das noch war. Ich weiß, ich habe mir nämlich auch vorbereitet für heute. Das erste war, geht zum Allianzgebetsabend. Und das zweite war, lest in der Bibel, viermal oder öfter. Und wir haben ja, wir reden oft viel und haben aber keine Ahnung, was ankommt und was auch gemacht wird. Und manchmal ist es gut, einfach die Wahrheit zu wissen, habe ich mir gedacht. Weil, ich meine, wenn wir nicht wissen, wo wir stehen, wenn ich nicht weiß, was mein Blutdruck ist, weiß ich ja nicht, bin ich ganz gesund oder nicht. Ich kann es nur vermuten, nach den Symptomen, die ich vielleicht habe. Deswegen gibt es jetzt eine anonyme Umfrage. Ich habe da einen Zettel vorbereitet. Hinter mir kann man auch noch die Folie einblenden, da seht ihr es jetzt in groß. An wie vielen Tagen hast du dir seit letztem Sonntag Zeit genommen, um in der Bibel zu lesen? Vorne sind dann kleine Zahlen. Wenn du dir einmal die Zeit genommen hast, machst du neben dem Einser das Kreuz. Wenn neben dem Einser schon ein Kreuz ist, nimmst du das nächste Kasterl in der Zeile her. Also ich hoffe, es ist einfach. Wenn du viermal gelesen hast, machst du wo das Kreuzerl? Beim Vierer. Ja, leeres Kasterl möglichst weit links. Ja. Wenn du nie gelesen hast, machst du neben Nuller. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin heute das erste Mal da und das mit Bibel, das ist für mich ist eher für die Leute, die sagen, ich gehöre zu dieser Gemeinde. Also du kannst das auch gerne vorbeigehen lassen, wenn du sagst, ich fühle mich dieser Gemeindefamilie jetzt nicht zugehörig. Also kein Stress. Es ist anonym, das heißt, schaut nicht, was der Nachbar ankreuzelt. Okay, nicht ausschreiben. Vielleicht überlegt, wie oft habe ich gelesen, vielleicht gar nicht so einfach. Und die letzte Zeile, vielleicht verwirre ich die, die sind ganz grau, kleine Zahlen, die sind dann da, der Mario wird das nämlich zählen und er tut sie leichter, wenn unten eine kleine Zahl steht, dann braucht man nur in der Spalte nach oben fahren und kann sie nicht verzählen. Ich habe mir gedacht, ich mache es so einfach wie möglich. Wenn das bei euch allen durch ist und ihr alle die Kreuzzahl gemacht habt, kriegt der Mario dieses Clipboard, wird es in den Computer eingeben und wir werden am Ende meiner Predigt die Auflösung sehen. Ich bin voll gespannt, bin aber draufgekommen, für euch ist es gar nicht so spannend, weil ihr könnt ja schon während ihr ankreuzelt sehen, ob's, was da ist, ich nicht. Die erste Reihe weniger. Ich habe mir nachher gedacht, eigentlich, ich fände es interessant, gibt es eigentlich ein Gefälle, dass man sieht, lesen Leute vorne mehr oder weniger in der Bibel, wie die Leute, die hinten im Gottesdienst sitzen. Aber das werde ich nicht erfahren, weil ich kriege nur das Endergebnis. Auf jeden Fall viel Spaß beim Ankreuzeln und ja, ich bin gespannt, was dann rauskommt, wo unser Blutdruck liegt. So, jetzt geht's endlich los mit meiner Predigt. Ich möchte zum Beginn noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du in unserer Mitte bist. Und ich bin total überzeugt, dass du zu jedem Einzelnen heute sprechen möchtest, dass du etwas auf dem Herzen hast für uns. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das hören können und dass es in unseren Herzen auch Frucht bringt, dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir auch umsetzen, was auf deinem Herzen ist. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du die Nähe zu uns suchst, dass du anklopfst an unsere Herzenstür. Amen. Am 3. Jänner, also als das neue Jahr noch sehr, sehr jung war, habe ich morgens meine Andachtszeit gemacht, ich habe mein Lebensjournal, mache ich da immer, und ich habe in Lukas 18, glaube ich, war der Text, gelesen, das, die Geschichte ist jetzt nicht so relevant, also irgendwie schon, aber egal. In Lukas 18 habe ich gelesen, und da geht es um einen blinden Bettler, und der schreit zu Jesus, hilf mir, hilf mir. Und Jesus geht dann zu ihm und heilt ihn nicht einfach. Jesus geht hin und fragt, was möchtest du von mir? Und wenig überraschenderweise sagt der blinde Bettler, ich will sehend werden, und Jesus heilt ihn dann. Und als ich diese Worte gelesen habe, was möchtest du von mir, habe ich das Gefühl gehabt, dass Jesus ganz persönlich zu mir sagt, Silvia, was möchtest du von mir? Was möchtest du für dieses neue Jahr von mir? Was ist das, was 2020 dein Wunsch ist von mir? Ich bin mir bewusst, Jesus ist keine Wunderlampe und wir reiben dran und dann kommt der bezaubernde Jesus raus und ich habe drei Wünsche frei. Aber ich glaube, wenn unsere Wünsche, das, was wir möchten, mit dem Willen Gottes übereinstimmt, dann ist er ein guter Vater, der gerne geben will. Und so bin ich dann da gesessen und habe überlegt, was möchte ich für dieses Jahr, man könnte es sogar noch ausweitern, es ist ein neues Jahrzehnt, was möchte ich für dieses Jahrzehnt von Jesus? Und bevor ich euch sage, was mir durch den Kopf gegangen ist, habe ich mir gedacht, nehmen wir jetzt einmal ein paar Sekunden Zeit und ich stelle dir die Frage, was möchtest du von Jesus? Was möchtest du von Jesus für 2020? Okay, ich weiß nicht, ob die Zeit gereicht hat. Aber auf dem Video ist es dann vielleicht komisch auf YouTube, wenn dann gar nichts ist so lang. Die Gedanken, die ich als erster gehabt habe, ich glaube, der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, ist, ich möchte Gesundheit für meinen Vater. Mein Vater hat schon sehr lange Schmerzen und ich wünsche mir, dass das eigentlich vorbei ist. Das zweite, was mir durch meinen Kopf geschossen ist, neuer Kindergottesdienstmitarbeiter, ja, das möchte ich auch wirklich gern. Und dann, neue Küche, das wäre nett, muss nicht sein, aber nett wäre schon. Und dann, ah ja, Kinder habe ich auch bewahren für meine Kinder. Es ist ein sehr viel gute, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich gegangen ist, dass ganz viele Sachen einen durch den Kopf schießen dann plötzlich. Und dann haben wir gedacht, nein, ich will, was ist das, was ich am meisten will? Es gibt viele gute Dinge vielleicht, aber wenn ich, also zu viel auf dem Wunschzettel zu Weihnachten ist auch nicht gut. Was ist die eine Sache, die ich wirklich will? Und dann habe ich für mich beschlossen, das, was ich mir am allermeisten wünsche, ist eigentlich, dass ich die Gegenwart Gottes in meinem Alltag noch mehr erlebe. Dass meine Beziehung, meine Freundschaft mit Gott enger und intimer wird. Und ich glaube, wenn meine Beziehung mit Gott besser wird, hat das total viel Auswirkungen. Also es wird dazu führen, dass ich viel mehr bete. Es wird dazu führen, dass mein Glaube wächst und ich dann Wunder erlebe. Es wird dazu führen, dass mein Leben andere inspiriert, auch Jesus nachzufolgen. Und ich habe mir gedacht, für mich, ja, ich will, dass 2020 das Jahr ist, wo ich Gottes Gegenwart in meinem Leben so sehr erlebe wie noch nie zuvor. Und als ich über das nachgedacht habe, ist mir eine andere Geschichte aus der Bibel eingefallen. Und wir sind dann heute ähnlich wie die große Kindergottesdienstgruppe. Wir landen bei Mose und dem Volk Israel. Und bevor ich da jetzt in den Bibeltext reingehe, möchte ich kurz einen Hintergrund geben. Also das Volk Israel, die wurden über 400 Jahre versklavt in Ägypten, oder sie waren in Ägypten und sind dann auch versklavt worden, haben sehr gelitten und haben eigentlich gerufen zu dem Gott ihrer Vorfahren, den sie vielleicht gar nicht mehr so wirklich gekannt haben. Sie hatten ja damals keine Schriften. Das alles, was, also der Letzte, der wirklich eine enge Beziehung zu Gott gehabt hat, war eigentlich Josef. Und das ist, also dazwischen hören wir nicht, dass da irgendwie groß das Volk sich im Glauben weiterentwickelt hat mit Gott. Aber sie haben gewusst, da gibt es einen Gott unserer Vorfahren und sie haben um Hilfe gerufen und es ist der Mose gekommen, der als Befreier dieses Volk rausgeführt hat aus Ägypten. Und sie haben dann ziemlich krass schnell Wunder erlebt. Also sie sind durch ein Meer durchgezogen. Gott hat das Meer geteilt. Er hat sie vor einem feindlichen Heer bewahrt. Er hat ihnen Manna vom Himmel gegeben, Brot vom Himmel. Er hat Wasser aus dem Felsen kommen lassen, damit sie versorgt werden. Also sie haben krasse Wunder erlebt. Und dann kommen sie zum Berg Sinai. Und Mose geht auf den Berg Sinai hinauf, um die 10 Gebote, Gottes gute Regeln für ein funktionierendes Zusammenleben, zu erhalten. Und Mose braucht lang. Oder Gott braucht lang. Ich weiß nicht, wer so lang braucht hat. Also Mose war 40 Tage auf dem Berg oben. Und unten war das Volk. Und die haben sich gedacht, komisch. Jetzt ist er schon 3 Tage oben. Gepäck hat er nicht viel mitgehabt. Also schon langsam wird das Wasser sicher gar werden. Und ist immer noch nicht gekommen. Er kommt nicht und nach 40 Tagen haben sie sich gedacht, so, was auch immer mit dem Mose da auf dem Berg passiert ist, zurückkommen wird der nimmer. Und ich glaube, durch das, dass sie so lang als Volk versklavt waren und auch, dass sie vielleicht gar nie wirklich so enge Gottesbeziehung gehabt haben, waren sie in dem Moment irgendwie verwaist. Also Mose, derjenige, der den Kontakt zu Gott gehabt hat, war weg. Und sie haben nicht mehr gewusst, was sollen wir jetzt machen. Und anstatt, dass sie sich überlegen, wer könnte jetzt unser neuer Führer sein, der mit Gott spricht? Haben sie das gemacht, was sie aus ihrer Vergangenheit kennt haben? Sie haben sie einen Götzen gemacht, sie haben sie ein goldenes Kalb gemacht und gesagt, das ist jetzt unser Gott. Das mit diesem unsichtbaren Gott und Mose, das war zwar richtig spannend, aber das ist uns zu, weiß ich nicht was, einfach das kann man nicht angreifen, den Gott kann man nicht sehen, den kann man nicht verstehen. Und vor allem, der ist vielleicht unberechenbarer, aber so ein Gott, den ich mir selber formen kann, das ist vielleicht ein Gott, wie ich ihn gerade brauche, den ich mache immer, wie ich ihn gerade brauche. Und sie macht, also Aaron macht nachher das goldene Kalb, das Volk wirft sich nieder und sagt, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Und ich habe mir gedacht, was für ein Tritt in das Herz Gottes ist das eigentlich? Du liebst dieses Kind, du führst sie raus und sobald sie mal ein paar Tage alleine sind, nehmen sie sich einen anderen Gott und sagen, das ist jetzt unser Gott und sagen ihm auch noch, alles Gute, was du getan hast, war jetzt der. Und Gott wird richtig zornig. Also wirklich zornig. Und sagt zu Mose, hey, das Volk da unten, was die da anstellen, am liebsten, ich mache die alle platt. Für mich hat das jetzt fast so gewirkt, als wäre Gott ein bisschen menschlich und hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Also meinen Kindern sage ich immer, du kannst nicht einfach wenn platt machen, nur weil es dir gerade nicht passt. Und eigentlich hat man doch das Gefühl, Gott sitzt immer im Himmel, lächelt, ist freundlich und sagt, ich liebe dich, was du tust, meine Liebe zu dir ist immer. Und irgendwie in dem Text, das wirkt so anders. Wenn Gott unser Schöpfer ist und uns Menschen gemacht hat und wir Emotionen wie Zorn und Ärger empfinden können, dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass wir auch einen Gott haben, der mal ärgerlich werden kann. Und vielleicht ist es nicht Gott, der menschlich wirkt, sondern vielleicht ist einfach unser Gottesbild zu menschlich, dass wir auch versuchen, unseren Gott zu formen, der uns gefällt, anstatt den Gott auch die Seite zu sehen des heiligen Gottes, der vollkommen heilig ist, der von sich selbst sagt, ich bin ein verzehrendes Feuer und der von seinem Volk erwartet, heilig zu sein. Er sagt im 3. Mose, seid heilig, denn ich bin heilig. Und jetzt ist Heiligung ist so ein sehr christlicher Ausdruck, aber ein eher selten benutzter Ausdruck bei uns in der Gemeinde, würde ich mal sagen. Und ich habe über nachgedacht, was ist eigentlich Heiligung? Und manchmal denkt man vielleicht, Heiligung ist das, dass ich mich jetzt zusammenreiße, dass ich ein besserer Mensch bin, dass ich heiliger bin. Aber das ist nicht Heiligung im biblischen Sinn. Gott ist der Einzige, der heiligen kann. Gott kann Gegenstände heiligen, die dann auch nichts, das besser werden. Und Gott heiligt Menschen. Aber das, was Gott braucht, ist völlige Hingabe. Menschen, die bereit sind und sagen, okay, hier bin ich ganz mit Haut und Haar und du darfst machen, was du willst. Und dann wird Gott Heiligung bewirken. Es ist nicht was, was wir bewirken müssen, aber wir dürfen uns Gott zur Verfügung stellen, dass er Heiligung in uns bewirken kann. Und ich glaube, das war das Problem, was das Volk Israel und Gott gehabt haben. Es war nicht das Problem, dass sie Sünde gehabt haben. Gott vergibt Sünde. Aber was nicht geht, ist Rebellion, wenn ich sage, Gott, du darfst nicht mehr in meinem Leben reinreden. Wenn ich selber Chef bin, dann kann Gott nichts machen. Und so kann dieser heilige Gott nicht mit einem unheiligen Volk zusammen sein. Und deswegen hat er diese Sache geäußert, Mose gegenüber, ich werde dieses Volk vernichten und ich fange mit dir, Mose, ein neues Volk an. Du wirst jetzt die Zukunft sein. Und Mose, ich finde ihn beeindruckend, Mose verhandelt mit Gott. Manche andere Menschen, Politiker, die würden vielleicht von Macht sich korrumpieren lassen, aber Mose missbraucht nicht Macht, sondern Mose verhandelt mit Gott und spricht für das Volk und versucht einfach Gottes Zorn zu besänftigen. Und er sagt, hey, das ist dein Volk, was sollen die anderen Völker denken, wenn sie sehen, dass du die einfach platt gemacht hast. Und da setzt jetzt unser Text ein, über den ich heute sprechen möchte, und zwar in 2. Mose, Kapitel 33, falls ihr mitlesen möchtet, sonst lese ich es euch einfach vor. Okay, schauen, dass ich nichts übersehe in meinem Skript, was wichtig wäre. 2. Mose 33, ab Vers 1. Der Herr sprach zu Mose, also nachdem Mose schon mit Gott verhandelt hat, sprach der Herr Folgendes zu Mose. Zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel vor euch hersenden, der die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Persiter, Hiviter und Jebusiter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich habe das eigentlich ziemlich krass gefunden, dass jetzt Gott so seine Meinung irgendwie scheint es geändert hat. Zuerst wollte er noch Volk vernichten und dann sagt er, okay, ich sende einen Engel vor euch her, zieht in das Land, euer Herzenswunsch, ein eigenes Land zu haben, in Freiheit zu leben und auch Wohlstand zu haben. Milch und Honig fließen über, all das schenke ich euch. In der Vorbereitung habe ich mir nachher gedacht, mit Milch und Honig reizt man heute keinen mehr. Man müsste vielleicht sagen, ein Land, in dem Kaffee und Schokolade in Hülle und Fülle vorhanden sind. Schokolade, die auch noch Diätschokolade ist oder so, die nicht dick macht. Auf jeden Fall, Gott verspricht, Mose und sagt, alles, was ihr euch wünscht, gebe ich euch. Eigentlich ziemlich krass, aber es kommt noch. Gott ist noch nicht fertig. Gott spricht weiter und sagt, ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Also Gott lässt sich so weit besänftigen und sagt, okay, ihr kommt in das Land. Ihr kriegt alles, was ihr eigentlich wolltet, warum ihr geschrien habt. Aber ich kann nicht mehr euer Gott sein. Ich kann nicht mehr in eurer Mitte sein. Weil eure Rebellion und ich, meine Heiligkeit und eure Unheiligkeit, die können nimmer gemeinsam funktionieren. Das geht einfach nicht. Ihr kriegt alles, was ihr wollt, aber mich nicht mehr. Ich habe es noch ein sehr überraschend auch gefunden, wie die Israeliten reagiert haben. Als die Israeliten diese harten Worte hörten, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an, denn der Herr hatte Mose aufgetragen, ihnen auszurichten, ihr seid ein eigenwilliges Volk. Wenn ich auch nur einen Augenblick unter euch verweile würde, würde ich euch vernichten. Legt euren Schmuck ab, dann werde ich sehen, was ich mit euch tun werde. Da legten die Israeliten am Berg Sinai ihren Schmuck ab. Ich habe es überraschend gefunden, dass das Volk plötzlich getrauert hat. Ein paar Kapitel vorher lesen wir noch, sie machten sich einen neuen Gott und wollten mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und jetzt, wo Gott sagt, ich will auch nichts mehr mit euch zu tun haben, plötzlich trauern sie. Sie legen Schmuck ab, das war damals ein Zeichen, dass man wirklich getrauert hat, dass man sich nicht rausgeputzt hat. Das ist heute anders. Und von Herzen, glaube ich, haben sie wirklich bereut. Und ich finde es echt verblüffend. Also ich habe mir gefragt, verstehe einer die Menschen? Zuerst wollten sie Gott nicht haben, jetzt wollen sie ihn wieder haben und sind traurig, wann er nicht mehr will. Ich glaube, sie haben erkannt in der Zwischenzeit, was sie eigentlich aufgegeben hätten. Mose ist runtergekommen vom Berg mit den 10 Geboten. Der war auch ärgerlich. Mose hat nachher die 10 Gebote einfach kaputt gemacht, einen Bogen gehabt, und hat das goldene Kalb genommen und hat es verbrannt. Und ich glaube, vielleicht haben sie die Israeliten gedacht, so ein Gott, den einfach jemand verbrennen kann, ist vielleicht nicht sonderlich mächtig. Und sie sind draufgekommen, dass sie eigentlich den wahren Gott getauscht hätten gegen etwas, was nicht einmal gelebt hat. Etwas, was überhaupt keine Macht hat. Und sie sind draufgekommen, selbst unser tiefster Wunsch, ein eigenes Land zu haben und sogar noch einen Engel zu haben, der vor mir all die Völker, die es besetzt haben, mein Land, vertreibt. Das ist keine Freudenbotschaft, solange ich nicht Gott habe. Gott ist das, was ich am allermeisten brauche. Mehr wie ein eigenes Land, mehr wie eine neue Küche oder ein neues Auto oder einen neuen Job. Im Text heißt es weiter, jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt. Das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinaufging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Als Mose auf dem Berg war, hat er nicht nur die 10 Gebote empfangen, sondern es auch schon viele andere Gebote oder Regeln, unter anderem auch schon die Pläne für die Stiftshütte. Und der Plan für die Stiftshütte war, dass sie mitten im Volk steht und rundherum werden die ganzen Stämme angesiedelt. Als jetzt noch an der Mose runtergekommen ist und diese Sache mit dem goldenen Kalb war, da hat es noch keine Stiftshütte gegeben, aber er hat ein normales Zelt genommen und gesagt, das ist das Zelt, wo wir Gott begegnen. Aber das steht jetzt außerhalb vom Lager. Dieses Zelt, wo wir Gott begegnen, kann nicht mehr in unserer Mitte sein. Und das sollte ein Symbol sein, dass die Leute wirklich sehen, dass die Menschen sehen, was ihre Rebellion eigentlich angerichtet hat, dass diese Mauer zwischen Gott und ihnen errichtet hat. Und wir lesen dann gleich im Text, dass Mose zu dem Zelt gegangen ist, der Begegnung, und die Wolke sind gekommen, aber das Volk, jedes Mal, wenn Mose zum Zelt gegangen sind, haben sie sich vor ihre Zelteingänge gestellt und sie haben sich niedergeworfen, solange Mose in dem Zelt war. Ich glaube, wir sehen da echt, wie schon Buße angefangen hat, in ihrem Herzen stattzufinden. Für all die, die Bibel gelesen haben, wir wissen, das war nicht dauerhaft. Immer wieder haben sie gesündigt und Buße tun müssen. Und es hat ihnen auch manches Mal viel gekostet. Aber man sieht, wie sehr sie umgedacht haben und gesagt haben, wir wollen wieder die Gegenwart Gottes in unserer Mitte haben. Wir wollen wieder Gott haben, mehr wie alles andere. Schauen wir mal. Genau, und es heißt in den Versen auch noch, bei Mose war es anders. Zu Mose hat Gott gesprochen wie mit einem Freund. Warum gerade Mose? Ich glaube, das hat sehr viel daran gelegen, wie er Mose als Charakter war. Nicht, weil Mose fehlerlos war, wir wissen, er war nicht fehlerlos. Auch nicht, weil Mose wichtiger war, weil er im Pharaonenhaus aufgezogen wurde. Sondern Mose war einerseits ein irrsinnig demütiger Mensch, der selbst, wie er so viel Macht über so viele Menschen gehabt hat, diese Macht nicht missbraucht hat, sondern immer für sein Volk gekämpft hat. Und andererseits, er war irrsinnig mutig. Er war derjenige, der es getraut hat, mit Gott zu reden. Viele andere hatten Angst, Ehrfurcht oder Furcht vor Gott, weil sie gewusst haben, Gott ist heilig. Aber Mose war demütig und mutig. Und ich glaube, das ist etwas, was Gottes Herz so bewegt hat, dass er mit Mose anders geredet hat, wie vielleicht mit anderen Menschen, wie mit einem Freund und ihm mehr offenbart hat. Und wahrscheinlich war es noch und auch durch die Berufung, die Mose gehabt hat, auch wichtig, dass Mose mehr war wie andere, weil er musste ja Millionen Menschen führen. Also ich glaube, es waren über 1 Million, sagt man. Ich weiß nicht genau, es gibt verschiedene Zählungen, aber es waren ein Haufen Leute, für die Mose verantwortlich war. Und Mose beginnt wieder mit seinem Verhandeln mit Gott. Mose sagt zum Herrn, du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeige mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns mitgehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst, und wir uns deshalb von allen anderen Völkern der Erde auszeichnen. Der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Mose war überzeugt, wenn Gott nicht mitgeht, dann mache ich keinen Schritt mehr hier weg. Nur wenn du mit uns ziehst, Gott, gehen wir weiter. Für Mose war es okay, länger in der Wüste zu bleiben. Aber es war nicht okay, in einem Land zu leben, wo Gott nicht mehr da wäre, wenn er die Gegenwart Gottes verlieren würde. Und etwas, was vielleicht Mose damals gar nicht bewusst war und was dem Volk gar nicht bewusst war, ist, was diese Entscheidung sie gekostet hat. Mose, Aaron, das ganze Volk mit Ausnahme von Josua und Kaleb sind nicht in das verheißene Land gekommen. Sie haben für den Rest ihres Lebens in der Wüste bleiben müssen. Aber sie hatten die Gegenwart Gottes. Und da frage ich mich manchmal, ist es mir wert, dass andere Wünsche nicht in Erfüllung gehen, solange ich die Gegenwart Gottes habe, oder will ich einfach nur Sachen von Gott und gar nicht wirklich Gott? Und das ist etwas, was mich zutiefst bewegt und wo ich mir einfach wünsche, dass 2020 ein Jahr ist, wo ich sage, andere Wünsche sind nett, aber das, was ich wirklich will, Gott, das, was ich wirklich will, bist du, dass du gegenwärtig bist, so wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und ich glaube, dass Mose dieselbe Wahl getroffen hätte, wenn er gewusst hätte, dass er trotzdem das Land nie sehen wird, dass er nie ankommen wird, sondern den Rest seines Lebens Wüstenbewohner sein wird. Und so bin ich wieder bei meiner Frage von Anfang. Was willst du für 2020 von Jesus haben? Was ist dein Wunsch für Jesus? Und ich kann dir nichts vorschreiben. Ich kann nicht sagen, du musst dasselbe wählen, wie Mose gewählt hat. Und ich kann dir auch nicht versprechen, dass all deine Wünsche, die du gegenüber Gott hast, in Erfüllung gehen werden. Das kann ich nicht. Aber ich kann dir garantieren, dass es nichts gibt, was dein Leben so erfüllt, dir Frieden und Sicherheit im Leben gibt, wie die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Kein Ehepartner, kein Haus, keine Kinder kann dir so viel Glück geben, wie wenn du Gott hast. Selbst wenn manches unbequem ist, selbst wenn du vielleicht lange Zeit in einer Wüste sein musst, aber solange Gegenwart Gottes in deinem Leben da ist, hast du das, was du wirklich, wirklich brauchst. Was ich mich dann auch noch gefragt habe, ist, zeigt mein Leben, zeigen meine Taten, dass ich eigentlich die Gegenwart Gottes erstrebenswerter finde wie andere Dinge? Könnte man das an meinem Leben auch sehen? Oder ist das etwas, was irgendwie in meinem Herzen ist, aber aktiv werden ist schwierig? Es gibt ja so Dinge wie, weiß ich nicht, sagen wir ein Beispiel, du willst abnehmen, wäre zwar nett, aber wirklich aktiv abzunehmen ist nur was anderes, wie nur den Wunsch zu haben. Und so habe ich mich gefragt, ist mein Wunsch, Gottes Gegenwart zu haben, so stark, dass ich auch bereit bin, dass das Veränderung in meinem Leben bedeutet, dass ich da vielleicht was ändern muss, um einfach die Gegenwart Gottes mehr zu erleben. Jetzt ist die Frage, was können wir tun, um Gottes Gegenwart mehr in unserem Leben zu haben, um unsere Beziehung zu Gott intensiver zu machen? Und ich glaube, das Erste ist, mit Gott reden, also zu beten. Und ich sage Gott immer wieder, Gott, ich will, dass dieses Jahr anders wird, dass ich deine Gegenwart viel, viel mehr noch erlebe. Und ich lade dich einfach ein, wenn du sagst, ich möchte das auch in mein Leben, bete. Wenn du das erste Mal sagst, Herr, eigentlich brauche ich Gott in meinem Leben, ich brauche seine Gegenwart in meinem Leben. Du kannst mit Gott einfach reden wie mit einem Freund. Sag es ihm, Gott, ich will deine Gegenwart in meinem Leben haben, ich brauche dich. Ich bin auch bereit, dass du das, was unheilig ist in meinem Leben, wegnimmst, weil du bist der heilige Gott. Und ich lasse dich der Kapitän in meinem Leben sein, derjenige, der mein Lebensboot steuert. Ich lade dich auch ein, wir haben später ein Gebetsteam hinten, wenn du das erste Mal machst, kommt so jemand vom Gebetsteam, sie beten gemeinsam mit dir. Vielleicht bedeutet das für dich aber, dass du nach langer Zeit das erste Mal wieder betest, sagst, ich habe dich einmal gehabt, Gott, aber irgendwie bin ich dann falsch abgebogen und ich möchte wieder zurück, dann bete. Und alle anderen, vielleicht macht ihr das regelmäßig, aber ich glaube, das ist ein permanenter Prozess. Das Volk Israel hat immer wieder mit Rebellion und Sünde zu tun gehabt und ich glaube, das ist in unserem Leben nicht anders. Immer wieder müssen wir zurückkommen und zu Gott sagen, hey, ich brauche dich in meinem Leben, sei du mein Kapitän und füll mein Leben mit deiner Gegenwart. Und der zweite Schritt, den ich jetzt für euch alle habe, ist, wie können wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben haben? Ich könnte ja da jetzt sagen, weiß ich nicht, geh zu Lobpreisabenden. Den Lobpreis erleben sehr viele Leute die Gegenwart Gottes ganz besonders. Oder irgendwelche großen Konferenzen. Aber das hilft uns in unserem Alltag nicht weiter. Wir können nicht von großer Konferenz zu großer Konferenz zu großer Konferenz gehen. Wir brauchen etwas, wo wir im Alltag Gottes Gegenwart haben. Morgen, übermorgen. Und es ist vielleicht nicht immer so verblüffend, dass die aus die Schuhe raushaut. Aber über die Dauer bringt es Transformation. Und da möchte ich euch genau das Gleiche mitgeben, das Tobi euch letzte Woche schon gesagt hat, weil ich einfach vollkommen überzeugt bin, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist für Gottes Gegenwart. Und das ist, sei beständig im Wort Gottes. Das klingt jetzt so altbiblisch, deutsch formuliert. Regelmäßig in der Bibel zu lesen und Gott durch sein Wort zu dir reden zu lassen, ist, glaube ich, der Schlüssel, dass du Gottes Gegenwart in deinem Alltag hast, dass du wirklich verändert wirst. Tobi hat auch letzte Woche von einer Studie erzählt, die gemacht wurde mit über 100.000 Teilnehmern. Also horcht euch die Predigt von Tobi letzte Woche an, falls ihr es nicht hört. Ich will es nur kurz zusammenfassen, ich sage nicht die genauen Zahlen. Sie haben eine Studie gemacht mit über 100.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Was hat geistliches Wachstum bewirkt? Und sie waren sehr verblüfft über eine Erkenntnis. Erstens, dass nichts so sehr geistliches Wachstum bewirkt, wie in der Bibel zu lesen. Das kommt vielleicht noch nicht so überraschend. Aber was sie festgestellt haben, wenn Leute einmal oder zweimal oder dreimal pro Woche in der Bibel gelesen haben, haben sie so gut wie keine Veränderung festgestellt zu den Leuten, die nullmal gelesen haben. Also wenn wir bisher gesagt haben, fang an und wenn es nur einmal in der Woche ist, ist es gut. Ich glaube, es ist gut. Aber wenn du dann keine Veränderung bemerkt hast, laut dieser Studie ist es nicht verblüffend. Also die Leute, die nur ein, zwei oder dreimal pro Woche gelesen haben, haben keine oder kaum Veränderung bemerkt. Und wenn sie aber viermal, also über die Hälfte der Tage, wirklich Zeit genommen haben, um Bibel zu lesen und Gott zu sich sprechen zu lassen, dann war plötzlich eine signifikante Veränderung so deutlich. Also die Leute haben über 60%, glaube ich, war es weniger mit Angst zu kämpfen gehabt. Sie haben viel weniger negative Gedanken über sich selbst oder über andere gehabt. Sie haben weniger mit Missbrauch von Geld oder Sexualität zu kämpfen gehabt. In ganz vielen Bereichen waren die Zahlen echt deutlicher Unterschied, wenn du über viermal, also viermal mindestens oder öfter in der Bibel liest. Aber auch auf der positiven Seite. Die Leute haben gesagt, sie haben nicht mehr das Gefühl, dass sie im Glauben stagnieren. Sie haben das Gefühl, sie wachsen im Glauben. Sie haben über 200% mehr anderen Leuten von Jesus erzählt. Sie haben öfter Bibelverse auswendig gelernt. Sie haben mehr von ihrem Geld an andere weitergegeben, in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube einfach, das ist das, wenn wir in der Bibel lesen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so nötig, dass du eine Predigt hast, weil das Wort Gottes spricht zu dir selbst und ganz individuell sagt es, wo du gerade vielleicht Veränderung brauchst. Und jetzt komme ich zu unserer Studie, die wir gemacht haben, zu unserer anonymen Umfrage. Und ich bin voll gespannt, einmal zu sehen, wie unser Blutdruck ist. Und zwar gerade auch im Hinblick auf dessen, dass wir viermal oder öfter am besten in der Bibel lesen sollen. Also Mario, bitte, spann mich nicht mehr auf die Folge. Wow, hey, wir haben einen Durchschnitt von 4,5 Tage pro Woche wird in der Bibel gelesen. Die größte Zahl ist 7 Tage pro Woche. Hey, ich bin voll begeistert. Ich habe mit Tobi geredet, was glaubst du? Und er hat gesagt, vielleicht ein Durchschnitt von 2. Also wir haben echt ganz was anderes von euch erwartet. Und deswegen bin ich voll froh, dass ich das jetzt weiß. Hey, ich bin voll verblüfft. Wenn man 4, 5, 6 und 7 Tage zusammenrechnet, hey, es ist unglaublich. Da kann man, ja, Wahnsinn. Ich bin nicht so gut im Kopf rechnen. Ich mache eher die große Mathematik, wo ich nachher einen Taschenrechner brauche. Hey, ich finde das echt, ja. Hey, ich bin voll zuversichtlich. Wenn wir 4,5 als Durchschnitt haben, dann wird das Veränderung bringen, weil es verändert uns, wenn wir in der Bibel lesen. Und es verändert unsere Umgebung, es wird unsere Stadt verändern. Aber es muss zuerst bei uns beginnen. Wenn du jetzt sagst, ich gehöre jetzt zu denen, die noch weniger wie 4 haben, dann hoffe ich, du bist ermutigt, mehr in der Bibel zu lesen. Mehr Gott auf möglichst täglicher Basis zu dir reden zu lassen. Und das ist alles, was ich euch heute mitgeben möchte. Lest in der Bibel. Wenn ihr die Gegenwart Gottes in eurem Leben haben wollt, lest in der Bibel und alles andere wird dann durch die Bibel euch offenbar werden. Vielleicht wird Gott dann sagen, hey, du musst noch jemand vergeben. Oder beginne anderen zu dienen, bring dich ein in deiner Gemeinde oder gib mit deinem Geld großzügig, um anderen zu helfen. Das sind lauter individuelle Dinge, aber Gott wird dir sagen, was du dann brauchst, wenn du in der Bibel bist und einfach zulässt, dass Gott und der Heilige Geist dazu zu dir sprechen. Und ich bin einfach zuversichtlich, wenn wir das machen und da weiter dranbleiben, dann werden wir 2020 ein Jahr erleben, wo wir Gottes Gegenwart unter uns ist und wo wir Wunder sehen und wo Menschen verändert werden. Unsere Vision als Gemeinde ist es ja, dass Steyr nicht nur eine Christkindlstadt bleibt, wo Touristen kommen nur wegen dem Christkindl, sondern wir wollen, dass Steyr auch als Christusstadt bekannt wird, weil Menschen erleben, dass der auferstandene Christus Menschen verändert, Leben verändert, Beziehungen wiederherstellt. Jugendliche bewahrt davor, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ich glaube echt, dass Gott des Herzens Anliegen das auch ist, Steyr zu verändern. Und das wollen wir, dass Realität wird. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort so kostbar ist und uns verändert. Ich danke dir, dass wir in Freiheit auch in deinem Wort lesen dürfen und uns verschiedene Übersetzungen aussuchen dürfen. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, wenn wir in deinem Wort lesen. Du bist gut. Amen. Jetzt komme ich drauf, ich habe was Wichtiges vergessen. Für all die unter euch, die sagen, hey, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit dem Bibellesen anfangen soll, habe ich noch Tipps. Ähnlich wie der Tobi letztes Mal. Genau, Mario, die letzte Folie. Da, es gibt einen Inspirationskalender, da gibt es immer einen kurzen Bibeltext und jemand schreibt eine kurze Erklärung dazu. Ihr könnt euch den in jeder Buchhandlung bestellen, wir haben ihn vielleicht nicht lagernd. Auf dem Infozettel hinten ist da auch die Informationen über den drüber. Weiters, wenn du jetzt sagst, Buch ist schwierig, es gibt eine tolle App von Life Church, das Bibel-App, da kannst du die Bibel lesen. Da gibt es auch ganz viele Bibellesepläne, wo du sagen kannst, 7 Tage, um stärker im Glauben zu werden, 8 Tage für Vergebung oder nahe im Glauben, Evangelien, alles Mögliche. Es erinnert dich das Handy dann, wenn du das willst, dass du nicht vergisst, die Bibel zu lesen. Also echt, es ist gratis, glaube ich. Lasst es euch runter, lest es dann am Handy zumindest in der Bibel. Das Dritte ist auch etwas, wie ich sehr gerne Bibel lese, ist Lebe. Tobi hat vor einige Wochen das erklärt, das ist echt, das ist ein bisschen anstrengender vielleicht, weil da schreibt man Sachen auf und versucht Gottes Stimme zu hören. Wenn du sagst, eigentlich, ich möchte mehr rausholen aus dem Bibellesen und ich möchte dieses Lebe probieren, geh zum Infodesk, hol da einen Feedbackbogen und gib dort deinen Kontakt an und schreib, ich möchte in eine Lebegruppe. Und wir werden dann was organisieren, dass du auch da bei einer Lebegruppe mit dabei sein kannst. Genau, das war's jetzt. Jetzt bin ich fertig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.